Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. Yeah. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock. Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für die National Football League. Es ist Zeit für ihn, den Free Agent Tight End, weiterhin österreichischer Prägung in der NFL. Immer wieder schön von ihm zu hören, jetzt wo wir in Season sind, jetzt wo wir auch die Sample Size von tatsächlich einem Spiel pro Mannschaft haben. Freut mich außerordentlich, dass er sich auch für die Week 2 Folge hier bei Winter Day Football O'Clock wieder Zeit nimmt. Es ist natürlich Bernhard Zajkowicz und schön, Bernhard, dass du dich einmal mehr in der Winter Day Football O'Clock Leitung befindest.
Servus, ich freue mich auch.
Bernhard, die wöchentliche Therapie-Session nach relevantem Football, der absolviert worden ist. Deswegen die Frage, wie geht es dir, die NFL-Saison zum ersten Mal seit eigentlich 5 Jahren jetzt auch wieder so de facto als Zuseher mitzuerleben?
Ja, eigentlich gut. Also ich... Der Fakt tut jetzt nicht so viel dazu, aber es ist interessant, um ehrlich zu sein. Ich meine, ja, natürlich, die letzten Jahre, falls Auswärtsspiele waren oder so, war ich ja auch am Sonntag daheim und habe das mitverfolgen können. Aber es ist schon irgendwie komisch, weil normalerweise zu der Zeit ist halt, weiß nicht, Emotionen hoch, man steckt alles rein, dass man als Team Spiele gewinnen kann und ja, hat halt eine andere Routine, als die ich jetzt gerade habe. Aber ja, ist auch eine Erfahrung und es ändert nichts, dass man trotzdem jeden Tag versucht, sein Bestes zu geben.
Wirst du Week 1 verfolgt? Und vielleicht muss ich vorwegnehmen, wir zeichnen das am Montagabend auf. Also wir werden, wenn diese Folge erscheint, Monday Night Football nicht gesehen haben können. Je nachdem, was bei Bears gegen Vikings passieren wird, können wir schlicht und ergreifend nicht darauf eingehen. Aber die bisherigen zurückliegenden 15 Spiele. Wie hast du Woche 1 verfolgt? Alle Primetime-Spiele von Anfang bis Ende, Red Zone, ausgewählte Einzelspiele. Wie war deine Week 1?
Also die 2 Spiele, Donnerstag und Freitag, die habe ich einfach normal geschaut am Abend. Nebenher ist das gelaufen. Und dann am Sonntag habe ich tatsächlich, obwohl ich gemeint habe, dass ich eigentlich nicht so ein Fan von Red Zone bin, habe ich tatsächlich die frühen Spiele auf Red Zone geschaut. Und dann gegen Nachmittag nicht mehr wirklich geschaut. Da waren wir dann ein bisschen draußen und so und haben unser eigenes Ding gemacht. Aber ja, die ersten Spiele quasi auf Red Zone geschaut und ich bin drauf gekommen, dass das eigentlich normalerweise ist Football schauen immer so was Entspanntes und keine Ahnung, man kann daneben reden und weil es ist immer diese Pause zwischen den Plays und so. Aber bei Red Zone, da kann man kaum den Kopf vom Fernseher wegdrehen und sonst hat man das Gefühl, dass man irgendwas verpasst. Und wenn sich dann auf einmal diese Split Screens auch noch öffnen, dann weiß man gar nicht mehr, wo man hinschauen soll. Also teilweise eine stressigere Erfahrung, als ich dachte, aber es war auf jeden Fall cool. Ich glaube, es waren viele coole Plays dabei die Woche und ein guter Start in die Saison.
Das kann man nicht unbedingt behaupten von jenem Team, für das sich unsere Hörerinnen und Hörer entschieden haben. Wir haben vergangene Woche schon angekündigt, in der Zeit, wo du Free Agent Tight End sein wirst, werden wir nicht über dein Ex-Team sprechen, die Arizona Cardinals, über die wir die letzten beiden Jahre immer im ersten Teil unseres Podcasts gesprochen haben, sondern wir bitten die Hörerinnen und Hörer, uns zu sagen, über welches Team wir uns ein klein wenig unterhalten sollen, wo du auch deine Meinung gerne wiedergeben darfst. Und kurioserweise, aber das spiegelt sich dann schon auch so mit Teilen meines Umfelds dann wieder, sind die Miami Dolphins am häufigsten genannt worden. Und ich glaube, es ist, weil gerade auch Krisen- und Katerstimmung in South Florida herrscht, ein perfekter Zeitpunkt, um auf diese Mannschaft einzugehen. Wir müssen vielleicht noch so ein klein wenig am Prozedere arbeiten, wie genau wir das Ganze zur Abstimmung stellen. Du hast gestern auf Instagram sehr schön dazu aufgerufen und sind noch ein paar Rückmeldungen dahergekommen, aber weil wir glauben, dass es ein paar schreibfaule Menschen einfach auch gibt, die man anderweitig animieren könnte, machen wir es vielleicht kommende Woche so, dass wir uns 3 Teams überlegen, die dann zur Wahl anbieten und man dann einfach nur via Klick teilnehmen kann und das mit den meisten Stimmen gewinnt dann auch. Aber diese Woche machen wir es ganz einfach so, wir sprechen über das Team von Mike McDaniel, eine empfindliche und viele würden sagen, auch peinliche Niederlage zum Season-Opener in Indianapolis einstecken musste. Wenn du bereit bist, Bernhard, bin ich es auch. Wir sprechen über
die Miami Dolphins.
Es ist eine stolze Franchise, die allerdings schon viele Jahre und manche würden sagen auch Jahrzehnte kein wirkliches Erfolgserlebnis mehr hatte. Keine Mannschaft wartet so lange auf einen Sieg in den Playoffs. Keine Mannschaft wartet, wenige Mannschaften warten so lange auf die Rückkehr einer Lombardi Trophy, wenn man so will. Die ganz großen Zeiten der Miami Dolphins liegen zurück. Man hatte mit Mike McDaniel sicher erhofft, einen Offensivguru auch als Headcoach zu holen, der dieser Mannschaft neues Leben einhaucht. Das hat bis zum gewissen Grad funktioniert, aber es war im Sommer dann immer wieder zu hören, Friction, Dinge, die nicht ganz rund laufen, Verstimmungen im Lockerroom und dergleichen. Und dann präsentieren sie sich zum Season-Opener als de facto lustlose, luftleere Truppe, verlieren in Indianapolis aus Sicht der Dolphins 8-33. Und wenn man jetzt vielleicht das österreichische Schulnotensystem anwendet, von 1 sehr gut bis 5 nicht genügend, welche Note gibst du dem Auftritt der Dolphins?
Am Ende des Tages, wenn man ein Spiel verliert und wenn man es dann so dominant verliert, dann ist es wahrscheinlich ein nicht genügend. Ich glaube natürlich auch, dass am Ende des Tages das Ergebnis nicht komplett widerspiegelt, wie diese Mannschaft ist. Und es war auch Woche 1 und so, aber natürlich Stand jetzt ist das einfach eine 5, wenn du mich so fragst. Und da ist einiges schiefgelaufen und du hast das mit lustlos und luftlos beschrieben. Und ich glaube, das trifft es auch teilweise, dass ich habe das Gefühl gehabt, dass ich das Spiel geschaut habe, dass teilweise immer wieder so Momentum-Shifts sich angekündigt haben, aber irgendwie konnte man dann nicht genug Plays hintereinander machen, sowohl auf der Seite von der Defense als auch der Offense, dass man da wirklich das Momentum auf seine Seite reißen kann. In der Defense fand ich, dass man einfach nicht wirklich den Druck auf den Quarterback aufbauen konnte, und auf der Offense fand ich, dass man nicht wirklich Plays hintereinander zusammenknüpfen konnte, wo man dann sagen kann, okay, das war jetzt ein erfolgreicher Drive, oder dass man halt wirklich abschließt mit Punkten, bis dann ganz spät im Spiel, wo sie dann noch die 8 Punkte auf das Scoreboard gegeben haben. Aber ich fand trotzdem, dass es gute Momente auch gab. Ich finde, das Running Game von den Dolphins war nicht schlecht. Ich glaube, sie hatten über 5 Yards Average pro Run. Und ich finde schon, dass es auch positive Seiten gab an dem ganzen Spiel für die Dolphins, so blöd sich das jetzt auch anhört. Aber natürlich im Großen und Ganzen wurden sie einfach das ganze Spiel lang dominiert von den Colts.
Die Offensivzahlen sind eines Mike McDaniel, einer Dolphins-Mannschaft mit so viel Qualität auf den Skill-Positions, mit Hill, mit Waddle, mit Agen sicherlich nicht entsprechend, 211 Total Yards in einer Partie, 133 Passing, 78 Rushing, dazu kommen die 3 Turnover, das war eine grauenhafte Vorstellung. Und dementsprechend auch die Frage, was sind die Flaws dieser Mannschaft? Und um es aber auch ins Positive zu verkehren, nachdem es erst Woche 1 ist beziehungsweise war, wo ortest du Verbesserungspotenziale?
Ja, also ich finde, das war ja schon seit Jahren so ein bisschen so ein Gespräch um Tour herum, eben diese Turnover-Rate und eben wie sehr er auf den Ball aufpassen kann. Und in dem Spiel hat sie es einfach, also es hat nicht geholfen. Ich weiß nicht, wenn er 0 Turnovers gehabt hätte, ob das irgendwas geändert hätte, weil er einfach so dominant war von den Colts, die Performance. Aber helfen tut es natürlich auch nicht. Das waren 3 Turnovers. Der erste Pick kam relativ früh schon. Und sowas ist halt einfach ein Momentum-Killer. Und falls die Mannschaft wirklich, so wie du schon beschrieben hast, nicht wirklich so tight-knit ist und füreinander auf dem Feld steht und füreinander kämpft, dann sind solche Sachen natürlich viel größere und viel herbere Rückschläge, als wie wenn man eine Mannschaft ist, die an sich glaubt. Und ja, das ist auch das Harte irgendwie an der NFL, dass man da wirklich jeden Sonntag getestet wird. Da gibt es nicht Spiele, wo man dann mit einer schlechten Performance vielleicht doch noch gewinnen kann. Und ja, also ich glaube, dass das Schwerste an dem Spiel, was die Dolphins zu überwinden hatten, war einfach, waren die Turnovers. Und auf der anderen Seite in der Defense haben sie einfach keine Turnovers kreieren können. Und ja, deshalb Turnover Battle verloren. Sonst nicht wirklich Juice irgendwo drinnen gewesen, was das retten hätte können. Und ja, das ist halt dann meistens ein Rezept für Desaster.
Dass es innerhalb des Teams rumort oder rumoren soll, das war in der Offseason immer wieder zu lesen, immer wieder zu hören. Und jetzt weiß ich nicht, wie sehr du das während der letzten 7 Monate verfolgt hast, aber was sind so Anzeichen für dich bei einer Mannschaft, vielleicht auch beim Auftritt oder bei den Dingen, die nach außen dringen, dass etwas nicht passt?
Also von außen ist es natürlich immer ein bisschen schwer und man fängt dann an, Sachen hinein zu interpretieren, obwohl man nicht wirklich den Hintergrund kennt, warum jetzt zum Beispiel ein Spieler den Coach auf der Sideline anschreit oder, also das ist immer recht schwer, aber ich glaube, genau in solchen Situationen, wo es halt einfach nicht gut läuft, sprich ein Pick oder ein Fumble oder weiß ich nicht, das läuft halt einfach nicht so an dem Tag. Ich finde, das sind dann immer die Situationen, wo man sieht, ob das Team miteinander spielt, füreinander spielt und zusammenhält. Und leider hat man, finde ich, am Sonntag nicht wirklich gesehen, dass die dann gesagt haben, okay, scheiß drauf, du hast gerade ein schlechtes Play gemacht. Wenn ich den Ball das nächste Mal krieg, versuche ich dir zu helfen. Oder ja, weiß nicht. Also oft ist mir auch aufgefallen, Tour sitzt am Boden. Die Leute sind zwar zu ihm hingegangen, haben ihm versucht aufzuhelfen und so, aber ja, es war nicht so ein, weiß nicht, manchmal hat es nicht so genuine gewirkt, aber vielleicht ist das jetzt auch wieder, was man hineininterpretiert und ja.
Was auch hineininterpretiert worden ist, ist, dass eben Tyreek Hill nicht mehr zum Captain gewählt worden ist. War in seiner gesamten Dolphins-Karriere immer ein Träger des Cs. Wie viel Wert hatte das tatsächlich bei den Cardinals? War zum Captain gewählt zu werden in der Tat ein Verdienst? Und wenn es jemand vielleicht irgendwie aberkannt oder bekommen hat oder nicht wieder gewählt worden ist, war das dann auch was, wo man hinter vorgehaltener Hand drüber gesprochen hat, boah, schau mal, der war jetzt irgendwie nicht mehr. Wie war das? Gibt es Dinge aus deiner Arizona-Zeit mit den Captain-Wahlen, die man vielleicht überführen kann, um zu verstehen, wie das in anderen Mannschaften laufen kann?
Nein, zu 100%. Also ich glaube, egal in welcher Mannschaft, also immer wenn man einen Mannschaftssport spielt, ist es natürlich eine Ehre und ein Privileg, dass man diese Gruppe quasi vertreten kann, weil mehr ist das ja nicht. Also zumindest in der NFL hat man ja jetzt nicht wirklich irgendwelche Privilegien als Captain, außer dass man halt zum Cointoss rausgeht. Ich glaube, rein offiziell, also im Regelbuch, glaube ich, ist dann irgendwie auch so, dass die Captains halt mit den Refs reden können und so, aber am Ende des Tages kann jeder dem Ref irgendwas sagen oder quasi seine Meinung äußern. Also man hat ja nicht wirklich was davon, Captain zu sein, außer eben, dass man nach außen hin quasi der Vertreter von dieser Gruppe ist. Und das ist schon was Spezielles und vor allem, wenn man dann eben bedenkt, dass es eben halt die NFL einfach ist, wo lauter erwachsene Leute, die für sich selber einstehen können, aber die dich quasi als Captain wählen, weil das kommt ja dazu. Also meistens ist es ja so, dass die Mannschaft irgendwann im Trainingscamp oder am Ende vom Trainingscamp quasi die Captains wählt. Und dass einfach eine Gruppe von Menschen, mit denen man den ganzen Tag verbringt, sagt, ich will, dass du uns vertrittst quasi. Ich finde, dass du ein gutes Vorbild bist. Ich finde, dass du verkörperst, wofür wir stehen als Mannschaft. Ich finde, das sagt auf jeden Fall sehr viel aus und ist auf jeden Fall eine große Ehre. In meiner Zeit glaube ich nicht, dass es passiert ist, dass jemand, der beim Team geblieben ist und im Jahr davor Captain war und dann im nächsten Jahr nicht war. Deshalb schwer zu beantworten, aber wenn ich persönlich in dieser Rolle wäre, natürlich würde ich dann hinterfragen, ob ich irgendwas falsch gemacht hätte oder ob ich irgendwas geändert habe, weil normalerweise muss ja irgendwas passieren. Man sagt ja nicht einfach, okay, letztes Jahr warst du unser Captain und ich habe jetzt einfach keine Lust, dich als meine Captain zu haben oder so, sondern meistens fällt halt irgendwas vor oder man verändert sich ein bisschen als Mensch oder der Charakter kommt zumindest anders rüber. Ich glaube, ich würde, wenn ich der Tyreek wäre, würde ich wahrscheinlich ein bisschen selbstreflektierend zurückblicken und schauen, wie ich als Teammate besser sein kann, weil am Ende des Tages ist das Einzige, was man als Captain, glaube ich, bewertet oder als Teammate für einen Captain bewertet. Wie toll ist der als Teammate? Wie gut kümmert sich der um alle? Wie gut, weiß ich nicht, ist der im Kommunizieren? Und einfach, wie gut ist der für die Mannschaft, so für die Chemie? Deshalb, ich glaube schon, also mich wird das auf jeden Fall beschäftigen. Ich weiß jetzt nicht genau bei ihm, aber
Wir wollen da nicht zu viel rein interpretieren, aber ich finde es spannend, dass du da auch deinen Erfahrungsschatz teilst und darf sich jeder dabei denken, was er möchte. Und wir hören jetzt auch gleich damit auf, Salz in die Wunden der Dolphins-Fans zu kippen, aber ich habe eine Statline gefunden, die da natürlich weiterleiten musste. Da hieß es, while the Dolphins had 43 total yards in the first half, Indy ran 43 plays. Die Dolphins hatten in Halbzeit 1 43 Yards total und Indy 43 Plays mit naturgemäß deutlich, deutlich höherem Output. Wenn du so eine Statline liest, was macht das mit dir?
Ja, ich meine, das spiegelt einfach diese Dominanz wider. Ich habe auch eine Statline, also ich habe sie selber nicht nachgeschaut, aber das wurde quasi im Broadcast gesagt, dass 2006 oder 2008 war das letzte Mal, wo die Colts quasi in einem Spiel rausgekommen sind, wo sie die vier ersten Drives quasi zu Punkten gemacht haben und das waren ihre einzigen vier Drives in der ersten Halbzeit und die haben sie alle zu Punkten gemacht und der letzte, der das gemacht hat, war Peyton Manning und jetzt ist es Daniel Jones. Deshalb war also beide von diesen Stats, egal ob man jeden Drive zu Punkten macht oder eben, dass man genauso viele Plays wie Yards, also wie der Gegner Yards hat, zeugt einfach von absoluter Dominanz und sowas ist einfach sehr selten in der NFL. Deshalb, ich finde, um ehrlich zu sein, dass das Scoreboard am Ende des Spiels gar nicht wirklich widergespiegelt hat, wie dominant das war. Also wenn man das Spiel ein bisschen mitverfolgt hat, dann, ja, es war einfach wie so ein, es gibt dieses Meme, wo der eine mit diesem Holzstock daneben steht und so anstupst und sagt,
come on, do something.
Ja, genau. So lebst du noch. Und so hat es sich ein bisschen angefühlt. Also die Colts haben jetzt nicht irgendwas Wildes scheme-technisch gemacht. Die haben einfach ihre normalen Sachen runtergespielt und ich glaube, einmal sind sie für einen vierten Versuch gegangen oder so, aber die haben nichts Wildes gemacht, die haben einfach ihren Basic Football gespielt und einfach in diesen Fundamentals waren sie so viel besser als die Dolphins, egal ob es ums Tackeln ging, ob es ums Blocken ging, an der Line waren sie absolut dominant oder einfach eben um die Exekutierung von den Plays und das hat man gesehen und das spiegeln genau solche Stats halt wieder.
Jetzt ist in den wenigsten Fällen in Woche 2 bei den Teams schon richtig Feuer am Dach. Bei den Dolphins wirkt es zumindest so. Jetzt hat man den Home Opener und den aber gegen einen Gegner, der in Woche 1 auch nicht unbedingt glänzen konnte. Also am kommenden Sonntag um 19 Uhr europäischer Sommerzeit treffen die Dolphins auf die New England Patriots. Das Ganze daheim, das Ganze Mitte September. Da ist es in Florida noch richtig heiß. Die Dolphins haben einen sehr uniken Homefield Advantage, weil die eigene Sideline schön im Schatten ist, während der Gegner in der Sonne brutzeln muss und das in der Mittagshitze, die eben brütend heiß sein kann. Und dann kommt noch die Luftfeuchtigkeit in Florida dazu. Ist das so ein Get-Right-Game oder just what the doctor ordered? Ist da für dich extremer Druck schon vorhanden oder kann man genau das jetzt irgendwie auch nehmen und sagen, hey, seht her, niemand glaubt an uns, lasst uns der Welt oder zumindest uns selber zeigen, dass wir es besser können gegen einen Gegner, der, gut, das hat man bei Indianapolis auch gedacht, auf Augenhöhe ist.
Ja, ich meine, ich glaube, das kommt wieder auf die Frage darauf zurück, wann man sieht, ob das ein gutes Team ist oder ob es da wirklich Probleme gibt. Ein gutes Team natürlich, das sitzt heute beim Videoschauen wahrscheinlich drinnen und die Veteranen im Raum und die Coaches sagen wahrscheinlich, hey, okay, das sind nicht wir, lass uns nächste Woche eben genau zeigen, dass das ein Patzer war, aber der wird nicht mehr passieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass die heute alle da sitzen und Finger zeigen und sagen, ah, genau wegen dem haben wir das Spiel nicht gewonnen oder die falschen Plays wurden gecallt oder was auch immer es sein mag, und die jetzt immer mehr zerfallen in der Saison. Deshalb, ja, ich glaube, wir werden sehen. Ich glaube auf jeden Fall, dass jede Woche in der NFL eine super Chance ist, für ein Team zu zeigen, dass sie Football spielen können, und nicht nur für das Team, aber auch für jeden einzelnen Spieler als Individuum, dass die eben einfach zeigen können, was sie drauf haben. Deshalb, ja, ich glaube, es ist top. Und als du das quasi gesagt hast mit der Temperatur, musste ich mich zurückerinnern an mein erstes Jahr. Da bin ich mitgeflogen nach Jacksonville, und das ist ja auch ähnliche Region, und da war das auch so, wo wir quasi eigentlich das ganze Spiel in der Sonne gestanden sind, und für mich auf der Sideline war es natürlich nicht so schlimm, aber als ich dann im Flieger gesessen bin, ist mir erst bewusst geworden, dass ich komplett verbrannt war. Deshalb, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, und deshalb ist es auch eine Homefield Advantage. Und ja, also ich glaube nicht, dass wir das Spiel gewinnen werden deshalb dann oder verlieren, aber es spielt ihnen auf jeden Fall in die Karten, und man wird sehen, ob sie es nutzen können auf jeden Fall.
Für alle gebeutelten Fanseelen der Dolphins da draußen, Kopf hoch, wird schon wieder. Und Worst-Case-Szenario ist, dass es am Ende des Jahres mit einem guten Draftpick heißt, there's always next year. Und wer weiß, was dann alles möglich ist, soll ja eine ganz gute Quarterback-Klasse sein. Und dann stellt sich ja die Frage, wo es mit Tua Tagovailoa hingeht. Da wollen wir noch nicht hin, Woche 2, aber sicher durchaus weg- und richtungsweisend für die Miami Dolphins. Wenn ihr Vorschläge habt, über welche Teams wir uns ein klein wenig mehr en Detail unterhalten sollen, einfach direkt uns auf Social Media schreiben oder an footballoclock101@gmail.com. Drei Nominierungen nehmen wir entgegen und die stellen wir dann entsprechend zur Abstimmung. Nicht zur Abstimmung gestanden diese Woche ist unser Thema der Woche. Und da singen wir ganz klar, wo alle anderen sägen, oder genau umgekehrt, wo alle singen, sägen wir. Wir schwimmen gegen den Strom in unserem
Thema der Woche.
Warum schwimmen wir gegen den Strom? Ganz klar, weil nach Woche 1 alle Formate gefühlt ihre Overreactions versuchen zu benennen und wo jetzt schon überreagiert wird und was man dann irgendwie wieder runternivellieren muss, beziehungsweise etwas nüchterner betrachten muss. Wir machen es genau umgekehrt. Wir machen Week 1 Underreactions. Was sind Themen, Aspekte, die zu wenig Beachtung finden, die zu wenig besprochen werden? Und da hat jeder von uns einen Aspekt mitgebracht oder drei Aspekte sogar mitgebracht. Und wir hören dann am Ende auch noch von einem User, nämlich Sam, der was sehr Schlaues geschrieben hat, und versucht jetzt einfach mal mit gutem Beispiel voranzugehen und möchte etwas anführen, das für viele wahrscheinlich schon am Radar ist, aber der Tatsache bin ich mir gestern beim Kommentieren der Partie Ravens-Bills selber wieder mal bewusst geworden, und für mich ist es eine klare Underreaction, dass wir immer noch zu wenig über die Exzellenz von Derrick Henry sprechen. Wieder über knapp 200 Yards, unfassbar wuchtige Runs, den Defensive Backs teilweise auch reihenweise wieder davongelaufen. Ja, der Fumble kam zu einer äußerst ungünstigen Zeit, aber es gab noch ein paar andere Gründe, warum Baltimore diese Führung dann nicht über die Zeit bringen konnte. Ich glaube, dass wir so einen Specimen wie Derrick Henry in der Art und Weise nicht wiedersehen werden und dementsprechend extrem dankbar sein müssen, dass es so einen Athleten in der NFL gibt und wir ihn tagtäglich, Woche für Woche dabei bewundern dürfen, wie er seine Arbeit verrichtet. Das ist ein 1,88 großer Mensch, der wiegt 114 Kilogramm. Das ist de facto völlig unheard of bei einem Running Back. und läuft allen davon. Und die Kollegen von NBC bei Sunday Night Football hatten das auch in einem kleinen Einspieler während der Pause drinnen, wo sie so ein bisschen seine Workouts mitgefilmt hatten, wie er mit Gewichten umgeht, wie diesen First Step trainiert, wie er so à la Jerry Rice auf den Rice Hill raufrennt und dergleichen. Und der soll ein Besessener sein, was Workouts und Training und Fithalten anbelangt. Hattest du bei den Cardinals auch jemand, auf den das zutrifft oder wo du gedacht hast, boah, was der an Workouts und Routinen abspult, das ist Next Level oder ein anderes Level?
Ja, ich glaube zwei Leute. Weil du jetzt Routinen gesagt hast, ist mir Zach Ertz gleich eingefallen. Also der war in der Hinsicht besessen, der hat jetzt zwar nicht immer extra Workouts gemacht oder irgend sowas, aber dem seine Routine fand ich persönlich sehr besessen. Also als er mir einmal erklärt hat, dass am Dienstag der Masseur kommt und am Mittwoch geht der Dry Needling und am Donnerstag geht er dorthin, bla bla. Also der hat das die ganze Woche durchgeplant gehabt und er hat gemeint, dass er das seit 7 Jahren einfach jede Woche so macht, egal was. Natürlich dann in der Offseason ein bisschen abgeändert, aber das fand ich auf jeden Fall sehr impressive und erklärt natürlich auch, warum der Mann seit so langem auf so einem hohen Niveau spielen kann und immer noch tut, obwohl er jetzt auch schon älter ist. Und wenn es um Workouts geht, glaube ich, das, was ich am nächsten erfahren habe in diese Richtung, ist James Conner, weil das ist ein Typ, der es nicht wirklich notwendig hat, noch immer extra, genauso wie Derrick Henry eigentlich, die müssen ja nicht diese ganzen extra Sachen machen, die sind am Top-Niveau, die sind am Top-Level, aber versuchen immer noch besser zu werden, weil das ist ja der Grund für diese ganzen extra Workouts, weil man besser werden will und nicht, weil man am selben Level bleiben will. Und James Conner, also ich habe immer wieder mal so, also ich habe zweimal die Woche zwei so extra Workouts gemacht, eins davon war immer so Problemstellen bearbeiten, dass alles fit ist einfach um meine Gelenke herum und einfach so, nicht chronische Sachen, aber so Sachen, mit denen ich immer wieder was zu tun hatte, wo ich halt weiß, okay, da ist mein Körper anfällig darauf. Und das andere war einfach so ein Arm-Farm-Workout, wo ich einfach, die Arme trainiert habe. Und bei beiden Workouts war nie wer im Gym. Da immer wieder mal sind ein paar von den Titans mitgekommen, weil ich halt gesagt habe, kommt's mit, bla bla. Aber der Einzige, der immer dort war, war James Conner. Und das fand ich auf jeden Fall impressive, weil der in einer komplett anderen Situation war als ich. Der war jetzt vielleicht nicht das Face of the Franchise, aber er war auf jeden Fall ein Leader in dem Team, ein Typ, der schon sehr viel erreicht hat und so. Und auf der anderen Seite war halt ich, der das Team schaffen will, der noch so viel zu proven hat, und dass wir dann trotzdem beide da drin stehen und beide quasi extra Sachen machen, das fand ich auf jeden Fall sehr impressive und hat mir natürlich auch gezeigt, warum er so gut ist.
Ich möchte noch ganz kurz bei der Underreaction auf Derrick Henrys große Klasse bleiben. Der ist laut Next Gen Stats in Woche 1 der drittschnellste aller Ballcarrier gewesen. Der hat einen Topspeed von 21,07 Meilen pro Stunde erreicht. Das sind 33,91 km/h. Das bei diesen Maßen, ich wiederhole es nochmal, 1,88 groß, 114 Kilogramm schwer. Und ich meine, das ist völlig absurd. Aber gab es bei dir mal, oder wer war der schnellste große Spieler, den du erlebt das? Einfach nur, um das versuchen in Relation zu setzen.
Boah, schnellster großer Spieler ist schwer. Weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendein Receiver, aber die sind alle nicht die Size von Derrick Henry. Also der ist without a doubt so ein generational Athlete einfach, wo man sich nicht zu 100% erklären kann, warum der so athletisch ist und warum der so gut ist. Und natürlich spielt da auch sehr viel die Genetik mit und so. Der schnellste Spieler, den wir im Team immer hatten, war Bacella, so ein Practice-Roster-Receiver von uns, aber der ist wahrscheinlich so 1,75, vielleicht 1,80 groß und wiegt 80, 85 Kilo. Also der ist mehr gebaut wie so ein Sprinter. Und also eben umso weniger Gewicht du bewegen musst, umso leichter ist es natürlich, schnell zu sein. Und genau das defied einfach Derrick Henry und deshalb ist es so wild, weil der halt, der läuft wie ein Sprinter, aber ist trotzdem so agil oder agil genug, um die Gaps zu hitten und hat trotzdem eine immense Balance im Contact und genau deshalb ist er einfach so schwer, weil oft, wenn man Spiele von ihm schaut, oder vielleicht geht es nur mir so, aber ich finde, immer wenn ich Spiele von ihm schaue, dann denke ich mir, der ist viel zu groß irgendwie, um Running Back zu sein und viel zu schwer, um da shifty genug zu sein. Aber dann kommen später im Spiel meistens so drittes, viertes Viertel, poppen auf einmal so ein ganz normaler Outside-Zone-Run für 50, 60 Yards und ja, sobald der das Open Field hittet, sobald der bei den Linebackern vorbei ist, ist er einfach extrem gefährlich, genau aus dem Grund, weil er so schnell ist, obwohl er so eine riesen Size hat. Und bis zu den Linebackern ist er so gefährlich, weil er diese riesige Size hat und einfach sehr schwer zu tackeln ist. Deshalb, ja, ist auf jeden Fall ein riesiges Problem für Mannschaften, die gegen ihn spielen. Die Ravens machen natürlich auch das einzig Richtige und versuchen das natürlich zu exploiten. Ich meine, sie haben Lamar Jackson als zweite Antwort. Falls alle auf Henry sich fokussieren, dann behält er halt einfach den Ball und das stellt die Defense einfach auf enorme Schwierigkeiten.
Erste Overreaction, macht man einen Haken drunter, Underreaction natürlich. Über Derrick Henry wird immer noch für meine Begriffe zu wenig gesprochen. Über welchen Aspekt?
Der King.
Über welchen Aspekt hast du das Gefühl, wird zu wenig gesprochen? Was ist eine Underreaction nach dem, was in Woche 1 passiert ist?
Ja, ich habe mir ein bisschen schwerer getan bei den Underreactions, weil ich habe mich gefühlt wie bei der Deutschmatura und war immer so 50-50 zwischen Themenverfehlung und das ist eine super Frage. Aber die erste, die ich mir überlegt habe und die ist lustigerweise auch als der DM reingekommen als Frage von einem Zuschauer und da geht es um die Kicking-Performance. Als ich mir die ersten Spiele vor allem angeschaut habe, fand ich, dass mir sehr aufgefallen ist, dass viele Kicks einfach daneben gegangen sind und dann war ich mir selber nicht sicher, ob das eine Overreaction ist und so, die treffen alle nichts, das könnte ich ja besser, oder eben eine Underreaction, weil man irgendwie nichts davon gehört hat, fand ich. Deshalb, also das ist mein Ding und wir haben da eh auch die Stats. Von 66 Field Goals wurden 57 getroffen, das heißt 9 sind daneben gegangen. Das sind 86% und von den Extrapunkten wurden von 57 4 verkickt. Das ist eine Percentage von 93%. Deshalb, ich meine, wenn man jetzt so die Zahlen vor sich sieht, dann ist es vielleicht eh nicht so schlimm, aber es gab dann doch auch Kicks, die jetzt schon in Woche 1 spielentscheidend waren, sowohl positive Seite, siehe Bills, als auch negative Seite und deshalb, das war meine Underreaction.
Werden wir sehen, wie sich das die nächsten Wochen auch entwickelt. Es ist natürlich immer so, es gibt weniger Preseason-Spiele, weniger Gelegenheiten, um das dann unter quasi echten Drucksituationen dann auch zu trainieren. Es gibt immer Competitions und nicht jeder bekommt automatisch alle Kicks. Und weil du den User, der uns das geschickt hat, auch erwähnt hast, der gute Gregor hat geschrieben, für ihn eine Underreaction sind die gefühlt vielen verschossenen Field Goals, aber auch Extra Points. Für mich war das recht auffällig und durchaus auch spielentscheidend. Seht ihr das anders? Nein, tun wir nicht. Deswegen Great Minds, Think Alike, Bernhard Zajkovic und Gregor, ihr habt es drauf. Deine erste Underreaction, auch Haken drunter. Meine zweite, die beschäftigt sich mit dem Tampa Bay Wide Receiver Emeka Egbuka. Und das ist so die Geschichte, wo man dann nie hundertprozentig sicher sein kann, was man so aus dem Camp hört und von den Beatwritern. Und bei ihm war es aber so, dass die Buccaneers sich sicher waren, einen der Steals auf der Draft gemacht zu haben, dass das ein unfassbarer, nicht nur Charakter ist, Leader, sondern eben auch Spieler. Alles, was die Buccaneers so nach außen dringen haben lassen, deutete darauf hin, der ist mehr als legit. Was passiert? Season Opener, gleich zwei Touchdowns, die er aus der Luft gepflückt hat, beziehungsweise zweimal in die Endzone gekommen ist. Und der sieht definitiv legit aus. Und das könnte ein unfassbares Trio werden, wenn Godwin dann zurückkommt, Evans, Egbuka. Was sind Und dein Bullshit-Radar ist diesbezüglich als NFL-Spieler natürlich perfekt ausgeprägt. Was sind Anzeichen darauf, dass jemand in der Tat legit ist, auch wenn er als vielleicht Rookie noch kein einziges Down gespielt hat?
Ich glaube, worauf es ankommt, ist, was du gerade vorher bei den Kickern angesprochen hast, eben diese Drucksituationen. Und das ist auch irgendwie das Schwere an der ganzen Sache, dass man natürlich nicht in einem Preseason-Spiel oder in einer Offseason sagen kann, okay, da waren jetzt so viele schwere Situationen für ihn dabei. Ich weiß, dass der, weiß ich nicht, was wird, ein Hall of Famer oder ein All-Pro oder man kann sich nicht immer ganz sicher sein, wie der dann wird, weil es werden Situationen kommen, wo es mal nicht so gut läuft oder es wird ein extrem wichtiger vierter Versuch kommen, wo es vielleicht um Playoff-Chancen geht oder im Playoff, wo man dann einfach sehen muss, macht er das Play oder macht er das nicht. Und das ist etwas, was sich über Spiele, über Saisonen, über Jahre entwickelt und genau deshalb ist es eben so schwer, dieses Scouting und diese einfach diese ganze Situation, diese Player, wie gut ist mein Spieler, diese Einschätzung. Aber ja, ich habe das auch mitverfolgt und ich habe es auch mitbekommen und ich habe mit einem weinenden Auge zugeschaut, weil mein Fantasy-Team ein bisschen underperformed hat. Und dann habe ich ihn gesehen und ich habe mir gedacht, warum hat keiner über den geredet? Warum wusste ich nicht von dem? Und das ist eine perfekte Underreaction vielleicht.
Wie schnell sieht man, dass jemand es hat? Die Amis sprechen da immer vom It-Factor. He's got it. Wie schnell sieht man das?
Ja, ich glaube, selbe Antwort. Also das ist einfach nicht etwas, was man in einem Spiel sagen kann oder vielleicht sogar gar nicht in einer Situation, aber es kommt einfach drum. Natürlich, ein gewisses Auftreten und so gehört natürlich dazu und ich meine, ich weiß nicht, vielleicht so Leute wie Travis Hunter oder so, die einfach so nach außen strahlen und vor Selbstbewusstsein trotzen, bei denen kann man wahrscheinlich einen guten Guess ablegen, dass man sagen kann, okay, der wird wahrscheinlich ganz gut tun, einfach weil er sich selber so sicher ist in dem, was er tut. Aber am Ende des Tages, selbst solche Leute müssen einfach in schweren Situationen sein und man muss einfach sehen, okay, kann man auf den vertrauen, wenn es 4. und 10 ist und jeder weiß, dass der Ball zu ihm geht. Macht er das Play, gewinnt er seine Route, macht er den Catch, was auch immer, gewinnt er das 1-on-1 als DB, gewinnt er den Pass Rush als Edge Rusher. Und deshalb, ja, ich glaube, sowas braucht einfach ein bisschen Zeit und deshalb ist es auch so verdammt schwer, eine lange Karriere in der NFL hinzulegen, weil es einfach so viele Sachen gibt, wo man im richtigen Moment performen muss, um einfach so einen, unter Anführungszeichen, Legendenstatus oder eben diesen It-Factor herzeigen zu können.
Die Seikowitsche Underreaction Nummer 2, die widmet sich den Pittsburgh Steelers. Warum?
Ja, also das war dein Game of the Week und ich habe zwar ein bisschen gehatet, zwar natürlich aus Spaß, aber war auf jeden Fall ein absolut wildes Spiel und ich habe mir dann überlegt, okay, warum sind die, ich meine ja, sie haben gegen die Jets gespielt, aber die Jets haben ein richtig gutes Spiel gespielt, Justin Fields, das wäre auch eine Underreaction gewesen, weil in der ganzen Preseason irgendwie hat man nur schlechte Sachen über den gesehen und gelesen und jetzt kommt er raus und richtig solide Performance und führt sein Team gegen ein equally good Steelers Team und ja, also meine Underreaction ist es einfach, weil ich mir denke, okay, Aaron Rodgers ist dort, es fühlt sich an, als hätten sie einfach alles in die Waagschale gelegt. Und in meinen Augen, also als ich das Spiel gesehen habe, und da auch wieder dieses 50-50 Overreaction, Underreaction, dachte ich mir, okay, wie weit können die gehen dieses Jahr? Also die haben wirklich gut ausgeschaut, als komplettes Team. Die Offense natürlich, vor allem mit so älteren Spielern jetzt schon, DK Metcalf, Aaron Rodgers, wie gut können die noch spielen, wie gut können die noch competen? Aber ich glaube, die haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie da sind, um zu spielen, um Spiele zu gewinnen. Und ich finde, es hat Grund gegeben, einfach gespannt auf die restliche Saison zu sein für die Steelers.
Meine dritte Underreaction beschäftigt sich, wie so häufig bei solchen Rubriken, die wir uns da selbst auferlegen, mit dem Business namens NFL und dem Ganzen drumherum. Und da muss ich vielleicht dich zuerst fragen, ob du dir die Übertragung von Chargers und Chiefs zu Gemüte geführt hast und ob dir dort was aufgefallen ist.
Ja, habe ich angeschaut, aber mir ist jetzt nicht wirklich was aufgefallen.
Es war das erste Mal, dass die NFL ein Spiel quasi hergeschenkt hat, gratis auf YouTube. Jetzt schenkt die NFL das nicht einfach nur her, natürlich fließt dort auch Geld. Aber das Faszinierende an der NFL ist, wenn sie was machen, dann machen sie es immer richtig. Und jetzt ist mir schon klar, dass die NFL ein 20 Milliarden Dollar Imperium ist und andere Sportligen bei der schieren Finanzpower nicht mitkommen. Aber man sieht es bei Super Bowl Weeks, man sieht es bei internationalen Auftritten. Es gibt Ligen, die Spiele in Europa veranstalten, wo du in der Stadt sein kannst und nicht mitbekommst, dass das passiert. Die NFL dreht alles auf links. Beim ersten Deutschlandspiel in München bist du nicht dran vorbeigekommen, dass die NFL in München ist. Und diese Attitüde, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig, das ist so tief verankert, auch wahrscheinlich in dem Selbstverständnis der NFL. Und das imponiert mir immer wieder und das ist meine Underreaction. Wenn sie was angehen, dann machen sie es richtig. Und zwar so, dass alle anderen, nämlich die Konkurrenz, auch nur mit den Ohren wackeln kann. Und gerade diese YouTube-Geschichte, nicht nur, dass Influencer und YouTuber innerhalb der Sendung implementiert worden sind, auch wie viele verschiedene Streams und Watch-Alongs es gab. Es gab den Primärfeed auf YouTube, das gab es in ganz vielen verschiedenen Sprachen und dann gab es den Watch-Along mit iShowSpeed, dann gab es den Watch-Along mit portugiesischen oder brasilianischen Influencerinnen, Influencern. So viele verschiedene Feeds mit vielen 10.000 Menschen noch mehr drauf. Also quasi alles ausgenutzt, was dieses Medium oder diese Plattform hergibt. Und bei YouTube sprechen wir dann doch von der zweitgrößten Suchmaschine des Planeten. Und das sind einfach Dinge, wo wahrscheinlich andere Sportentitäten gar nicht draufgekommen wären und gar nicht erst daran gedacht hätten, das zu machen. Die NFL zeigt wie so oft, wie es geht. Deswegen klassische Underreaction, diese Brillanz und dieses Forward-Thinking-Tum, das die NFL eben auszeichnet. Ich glaube, darüber wird zu wenig gesprochen. Meine dritte und letzte Underreaction, du hast noch eine. Und die beschäftigt sich mit einem anderen Top-Team, das in ein weiteres Top-Spiel involviert war, die Green Bay Packers.
Ja, voll. Und meine Underreaction ist, dass die einfach nicht so ganz am Radar sind. Also ich glaube, als ich das Spiel gesehen habe, haben wir eine extrem dominante Defense gesehen, eine sehr junge Defense, die aber trotzdem sehr dominant aufgetreten ist. Jetzt natürlich mit der Addition von Micah Parsons ist vielleicht das Missing Piece dazugekommen, um wirklich die Top-Defense in der NFL zu sein. Und ja, auch die Offense hat solide ausgeschaut. Jordan Love hat gut gespielt. Und ähnliches Szenario wie bei den Steelers. Ich bin einfach gespannt auf die restliche Saison von denen. Aber ich meine, sie sind gegangen gegen die Lions. Jeder hat natürlich High Hopes für die Lions gehabt. Die haben die letzten Jahre einfach Teams dominiert, keiner hat irgendwie eine Lösung gegen sie gehabt und dann da sind wir in Woche 1 und sie haben nicht wirklich eine Lösung für die Green Bay Packers gehabt. Das war auf jeden Fall ein impressive Start, finde ich, zur Saison. Nicht wirklich ein leichter Start für ein jedes Team gegen die Lions in der Woche 1. Aber ja, ich meine, vielleicht eine Overreaction an dem Punkt. Wurde jetzt quasi die Lösung zu den Lions gefunden? Weiß man jetzt endlich, wie man sie ausschalten kann? Antwort wahrscheinlich nein, die rationale Antwort. Wahrscheinlich werden sie trotzdem noch ein sehr dominantes Team in der Liga sein, aber was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass die Green Bay Packers eine starke Saison vor sich haben.
Eine Underreaction bleibt uns noch und die ist von einem User gekommen namens Sam, der schreibt, Wieso wird nie darüber gesprochen, wie wichtig der Medical Staff ist, beziehungsweise wie negativ sich das Training und die gesamte Franchise auch auf die Gesundheit von Spielern auswirken kann? Schon wieder sind bei den 49ers eine Menge an Spielern verletzt. Das ist doch kein Zufall. Es trifft jedes Mal dieselben Teams beziehungsweise Spieler unter denselben Coaches, die vermehrt Verletzungen haben. Trotzdem wird im TV immer von Verletzungspech gesprochen. Ist es nicht vorprogrammiert, dass gewisse Teams dadurch scheitern? Ultra spannender Input und wahrscheinlich tatsächlich etwas im Sinne von einer Underreaction, wo schlicht und ergreifend zu wenig drüber gesprochen wird. Auch weil wahrscheinlich vielen so die Insights fehlen.
Ja, ich meine, es ist ein schweres Thema, weil natürlich man spielt Football und das ist einfach ein Sport, wo man um Verletzungen nicht drum herum kommt, egal was für eine Position man spielt. Deshalb ist es natürlich oft leicht zu sagen, als Coaching-Staff oder als Staff generell, du spielst halt Football, so gehört halt dazu. Alles, was wir machen müssen, ist, wie können wir den Pain managen und wie können wir schauen, dass du auf dem Feld stehst und trotzdem spielen kannst, obwohl du vielleicht verletzt bist. Aber aus meiner Erfahrung, als Gannon zu uns gekommen ist, hat er einen Vocal Point daraus gemacht, dass das eben nicht so ist, sondern dass das eine Metrik ist, die man natürlich messen kann und die man versuchen kann einzudämmen. Er hat natürlich auch nicht verneint, dass Football ein brutaler Sport ist und dass natürlich Verletzungen passieren. Ich meine, man kann sich auch das Kreuzband im Fußball reißen, so ist es ja nicht. Also ich glaube, bei jedem Competitive Sport sind Verletzungen einfach vorprogrammiert. Aber was er gemacht hat, ist einfach versucht, diese Workload spezifisch zu gestalten. Also dass er sagt, okay, an diesem Tag machen wir genau so und so viele Reps. Und dann wurde er natürlich im Nachhinein von dem Sportstaff, von dem Medical Staff geschaut, okay, wie viel Meter, wie viel Acceleration Meter, wie viel Deceleration Meter, wie viel Force hat dieser Spieler in dem Training erfahren. Was das Schwere an der ganzen Sache natürlich ist, dass das Team einfach riesig ist im Football. Deshalb, man kann es nur zu einem gewissen Grad kontrollieren, aber er hat einen Effort gezeigt, dass er genau das machen will. Und ich fand, dass wir eigentlich immer ein relativ gesundes Team waren mit ihm. Deshalb, ich glaube, es hat auf jeden Fall Früchte getragen. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das ein legiter Punkt ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es einfach auch so eine Mentality-Sache ist, weil es gibt Coaches wie Campbell bei den Lions, die einfach, ich meine, da waren viral Szenen bei Hard Knocks, wo er fast in Tränen gestanden ist und gesagt hat, ich würde auch am liebsten immer nur im T-Shirt trainieren, so dass ihr gesund bleibt und dass es leichter für euch ist, aber wir müssen das halt einfach machen, wir müssen euren Körper darauf vorbereiten. Das heißt, das war seine Art und Weise, seine Spieler darauf vorzubereiten, sich nicht zu verletzen quasi, also robuster zu machen. Und eben der andere Ansatz ist eben, okay, wir kontrollieren, wie viel sie laufen, sodass, wenn sie dann ein Spiel haben, dass sie ausgeruht sind und dass so die Verletzungswahrscheinlichkeit einfach sich senkt. Deshalb, also ich glaube, es gibt halt einfach so Coaches, die sagen, okay, das ist halt einfach Football, das ist halt einfach für taffe Menschen gemacht. Und es gibt halt auch einfach Menschen, die nicht für diesen Sport gemacht sind. So Natural Selection bisschen. Deshalb, ich glaube, es gibt da zwei Ansatzpunkte. Ich glaube nicht wirklich, dass es ein Team in der NFL gibt, die sagen, whatever happens, happens. Ich glaube schon, dass das jeder versucht, irgendwie zu kontrollieren, aber die Ansatzweisen sind halt unterschiedlich und so wie das oft in der NFL ist, das, was halt funktioniert, das wird sich dann durchsetzen und das wird dann wahrscheinlich von jedem Team so gemacht werden, bis dann halt wieder ein Team hervorsticht, weil sich einfach kaum wer verletzt und dann wird das halt wieder gecopy-pastet.
Und damit beschließen wir die Week 1 Underreactions. Hoffe, dass da ein paar für euch mit dabei waren. Vielleicht ja auch Food for Thought, was denn eure gewesen wären, wenn ihr euch das jetzt alles zu Gemüte geführt habt. Das bringt uns zur dritten und letzten Kategorie in unserem wöchentlichen Tête-à-Tête. Die da lautet:
Rund um die NFL.
Alles, was sonst noch so relevant ist in und um die NFL, alles, was uns sonst noch so aufgefallen ist. Und da möchte ich von dir zu Beginn wissen, welches Week-One-Ergebnis dich denn am meisten überrascht hat, egal ob positiv oder negativ?
Ich glaube, auf der Hand liegt ein bisschen Colts gegen Dolphins. Also, dass das so eine dominante Partie ist, hat wahrscheinlich keiner vorhersehen können. Das andere, was so ein bisschen so ein Upset in meinen Augen war, ich meine, wir wussten oder ich habe mir gedacht, dass das ein spannendes Spiel sein wird, aber dass die Chargers dann wirklich den Sack zumachen in Brasilien gegen die Chiefs, fand ich trotzdem impressive. Aber ich glaube, die größte Überraschung, wahrscheinlich eher auf der negativen Seite, weil ich meine, vielleicht sind die Colts auch einfach legit dieses Jahr, aber ich glaube eher auf der negativen Seite von den Dolphins, dass die größte Überraschung war in Week One.
Ich möchte mit dir über diese Green Bay-Detroit-Partie sprechen und vor allem über diese Tatsache, was da in Detroit in der Offseason passiert ist. Das war allen klar, beide Coordinator sind verloren gegangen. Aaron Glenn, Head Coach in New York bei den Jets, der natürlich auch ein paar Coaches mitgenommen hat. Auf der anderen Seite Ben Johnson, der jetzt in Chicago Head Coach ist. Auch da ist viel Brain Drain passiert. Sein Nachfolger John Morton ist aber jemand, der seit über 30 Jahren in der NFL schon als Coach unterwegs ist. Also das ist jetzt nicht so, dass der auf der Nudelsuppe dahergeschwommen kommt. Grundsätzlich mal vor dem Hintergrund, ob Green Bay so gut war oder die Lions so schlecht, möchte ich vor allem über diese Coordinator-Thematik sprechen. Und du hast es ja auch erlebt, dass ein kompletter Coaching-Staff in deinem Fall gewechselt wurde und da auch neue Coordinator dann gekommen sind. Und wie lang das im konkreten Fall mit Petzing und auch Rallis gedauert hat, um im neuen Scheme warm zu werden, um so das Gefühl zu entwickeln, ja, jetzt passt das langsam. Weil genau das passiert in den Lions. Auf einmal sind die Shotcaller einfach andere Personen. Wie war das damals bei dir?
Ich glaube, der Unterschied zu den Cardinals ist, dass der Head Coach bei den Lions noch da ist und eigentlich auch alle Leistungsträger, mit denen sie so erfolgreich waren die letzten Jahre, noch dort sind. Der Quarterback ist noch dort, die Running Backs sind dort, die O-Line ist mehr oder weniger noch dort, die Defense ist ähnlich. Deshalb, ich glaube, die Philosophie jetzt selber bei den Lions hat sich nicht geändert, oder ich würde nicht verstehen, warum man als Campbell sagt, okay, wir haben jetzt zwei neue Koordinatoren, ich will einfach ein komplett anderes Spiel aufziehen. Und daraus würde ich schließen, dass diese Growing Pains nicht so groß sind. Natürlich, ein jeder Koordinator bringt so seine eigenen Wrinkles mit und vielleicht nennt er die Sachen ein bisschen anders. Deshalb, da wird wahrscheinlich ein bisschen so eine Lernphase sein. Aber normalerweise als guter Coach versucht man natürlich auch sein Playbook anzupassen an dem, was man hat. Und ich hoffe doch sehr, dass Campbell die Leute so eingestellt hat, dass er weiß, okay, die machen das oder die kommen her und machen das, was ich von ihnen will. Sprich, wahrscheinlich nicht so viel Veränderungen und ähnliche Gedanken, wie man eine Offense läuft, wie man eine Defense läuft, sodass da möglichst wenig Growing Pains eben sind. Bei uns auf der anderen Seite hat man wirklich gemerkt, dass in den ersten zwei Jahren Leute strategisch weggegeben wurden und wirklich die Pieces gedraftet wurden, geholt wurden, wo man gesagt hat, die brauche ich, um dieses Scheme, um diese neue Philosophie zu laufen, oder halt auch die Menschen, die ich haben will, wie die so charakterisch drauf sind, im Lockerroom zu haben. Deshalb, ich glaube, da war auf jeden Fall viel mehr so eine Lernphase eben, als im Vergleich jetzt zu den Lions. Deshalb, ja, um ehrlich zu sein, glaube ich schon, dass man mehr von den Lions erwarten hätte können. Aber ich glaube auch nicht, dass man das runterreden sollte. Natürlich wird es da vielleicht einfach ein bisschen dauern, bis es wieder klickt. Aber ja, ich würde mir denken, dass die Lions da schneller über diesen Hügel drüber kommen.
Green Bay so gut oder Detroit mit so viel Verbesserungspotenzial?
Ich glaube, beides, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, dass die Lions ein gutes Team sein werden in der Saison. Deshalb, ich glaube auf jeden Fall, dass die sehr viel Raum haben, um zu wachsen. Vielleicht war es auch einfach eins von diesen Spielen, die man immer wieder mal hat. Aber ich glaube auch auf der anderen Seite, dass Green Bay, also die haben einfach sehr dominant ausgeschaut. Vielleicht Hat einfach Green Bay einen guten Tag erwischt und die Lions einen schlechten, kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, Green Bay ist wirklich gut diese Saison, so wie sie ausgeschaut haben gestern. Und die Lions müssen einfach noch ein bisschen wachsen. Also ich könnte mir zumindest nicht erklären, dass die Lions jetzt einfach eine schlechte Saison haben, obwohl sie eigentlich noch dieselben Spieler haben wie im, oder zumindest dieselben Leistungsträger wie im Jahr davor.
Wir werden es über die nächsten Wochen sicher herausfinden, wenn dann eben auch die Sample Size der gespielten Partien entsprechend steigt.
Ja. Auf einer Skala. Ich mein, eine Sache noch kurz, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass jede Offseason und nach jeder Saison oder auch über die Saison natürlich genau diese starken Gegner extrem viel analysiert werden und geschaut wird, okay, wie können wir die schlagen, warum schlagen die uns? Und das ist eben das Schwere an so Dynastien, dass man eben so Dynastien aufbauen kann, dass man trotz dem, dass jeder schaut, wie kann ich die schlagen, egal ob es jetzt die Chiefs sind oder die Lions oder damals die Patriots, dass man trotzdem Jahr für Jahr immer noch so dominant ist. Und ich glaube, das macht eben genau solche Legenden wie Belichick oder Tom Brady oder auch Peyton Manning, Mahomes aus, dass sie trotzdem Jahr für Jahr einfach oben mitschwimmen und immer wieder neue Wege finden, die Probleme, die ihnen gestellt werden, die neuen Probleme, die ihnen gestellt werden, zu lösen und zu sagen, okay, so und so regeln wir das und trotzdem halt gut sind.
Wir wollen natürlich auch etwas seichtere Unterhaltung anbieten und da habe ich dich gebeten, auf einer Skala von 0 bis 100 Style Points zu verleihen für die Celebration von Colts Safety Cameron Bynum. Nach seiner Interception hat er, und den Link dazu gibt es in den Shownotes dieses Podcasts, in der Endzone einen, weiß nicht, ist das der Rückenwurm? Also ich kenne ja diesen Wurm nur, wie man irgendwie so sich wurmartig auf dem Bauch halt irgendwie so von oben nach unten bewegt und so. Aber also das Ding habe ich noch nie gesehen. Das fand ich irgendwie spannend. Wollte einfach nur von dir wissen, kriegt er Style Points? Wenn ja, wie viele?
Ja, vielleicht ist das der gestrandete Delfin. aber ja, ich weiß auch nicht genau, was das auf sich hat. Style-Punkte, allein wegen Lustigkeit, kriegt er 50. Dann vielleicht noch der Skill, den man dafür braucht, weil es hat schon ziemlich smooth ausgeschaut, kriegt er nochmal 25 oben drauf. Und dafür, dass es irgendwie was Komisches ist, so wo man vielleicht auch guten Humor braucht als Mensch, dass man das auf National TV macht, kriegt er nochmal 10 oben drauf. Deshalb gebe ich ihm 85 von 100.
Starke Argumentation. Aber wenn wir jetzt so bei Celebrations sind, die du vielleicht mal miterlebt hast, ob jetzt aktiv oder passiv, was war eine gute, was kommt da in Erinnerung? Und wenn es vielleicht auch bei der eigenen Mannschaft war, wie weit im Vorhinein wird das geplant? Wie viel ist da auch spontan mit dabei? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also ich glaube, da gibt es natürlich immer die bestimmten Charaktere, genau wie man sich so vorstellt, so DBs und Receiver, die sind da eher mehr auf dieser Schiene und die reden dann im Training herum oder was machen wir da und welche Handshakes machen wir nach dem Touchdown und so. Ich weiß nicht, ich war da irgendwie nie so dabei oder keine Ahnung, hat mich nie so interessiert. Ich war immer der Spontanere, um ehrlich zu sein, wenn es um sowas geht. Deshalb, meine Lieblings-Celebrations sind dann auch irgendwie immer die, weiß ich nicht, zum Beispiel so der James, der hat sich immer aufs Knie gehauen und hat halt so nach oben gezeigt, so Richtung Gott. Ich weiß nicht, das sind so irgendwie ein bisschen so tiefgründigere, so die ein bisschen was bedeuten auch und so. Also wenn ich eine Celebration machen würde, würde ich eher sowas machen, als wie, weiß ich nicht, wie ist das, wo die alle im Kreis sitzen oder so, Ente, Gans oder so. Also ich glaube, ich würde von sowas eher fernbleiben und dann eher sowas Simples machen.
Wir sind schon relativ am Ende der Folge angelangt und nachdem wir eigentlich noch ein großes Thema vorgehabt hätten, aber schon bei der Stundenmarke sind, würde ich vorschlagen, wir schieben das in die kommende Woche rein, um dem etwas mehr Platz zu verordnen. Möchte zum Abschluss von dir nur noch eine Sache wissen, nämlich worauf du dich in Woche 2 am meisten freust. Welche Partie hat es dir beim Blick auf den Schedule jetzt schon angetan?
Ja, ich glaube, man kommt schwer um die Chiefs gegen Eagles Partie herum. ich meine, Super Bowl Reloaded, das hat alles, was ein gutes Spiel braucht, sind zwei richtig gute Mannschaften. Die Chiefs jetzt 0 und 1, deshalb die sind sicher heiß, den ersten Sieg in der Saison zu holen. Also ich glaube, wenn man sich das Spiel anschaut, kann man nichts falsch machen. Ansonsten das Zweite, was mir gefällt, allein weil ich jetzt so viel über die Packers geredet habe, die spielen gegen die Commanders und die Commanders sind auch so ein bisschen so eine Underreaction. Die sind zwar irgendwie gut seit letztem Jahr, aber man redet nicht so viel über sie. Deshalb, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Test für die Commanders Offense gegen die Packers Defense. Und ja, ich glaube, es sind zwei Teams auf hohem Niveau, die aber beide noch viel zu proven haben. Deshalb, ich glaube, das wird auf jeden Fall auch ein sehr gutes Spiel.
Werf nur eines in die Waagschale und nicht nur deswegen, weil ich es für The Zone als Einzelspiel begleiten darf, aber die Denver Broncos zu Gast bei den Indianapolis Colts. Jetzt waren die Broncos gestern offensiv de facto non-existent, bis auf diesen einen tollen Pass von Nix auf Cortland Sutton, aber die Defense der Broncos wird eine völlig andere Herausforderung sein als jene der Dolphins für die Colts. Und Max, immer sehr gerne, wenn früh in der Saisonphase auch Teams ungeschlagen aufeinandertreffen. Und ja, es sind nur die 1-0 Broncos gegen die 1-0 Colts, aber auch das eine Partie, um sehr früh rauszufinden, welche Units, welche Mannschaften sind in der Tat legit. Und ich glaube, wir haben drei fantastische Partien ausgewählt, die man sich allesamt zu Gemüte führen kann. NFL Game Pass, RTL, DAZN werden alle beziehungsweise teilweise diese Partien auch übertragen. Man kann nichts falsch machen, wenn man zu dieser Jahreszeit sich jetzt Football zur Gemüte führt und erst recht nicht, wenn man dir einmal wöchentlich zuhört. Das ist ein großes Privileg, wie immer mit dir über die NFL plaudern zu dürfen. Freue mich jetzt schon auf die kommende Woche und kleiner Spoiler-Alert, es wird spirituell. Deswegen Bernhard, vielen Dank einmal mehr fürs Zeitnehmen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und freue mich jetzt schon auf heute in 7 Tagen.
Geil, dann werde ich schauen, dass ich noch meinen Zen finde vor der nächsten Folge und dann bin ich bereit. Wir hören uns. Football.